Es geht darum, Technologie ins Zentrum zu rücken als integraler Bestandteil vom Geschäftsmodell, folgendes auch von der Strategie und dann natürlich auch von der Organisation selber.
Wenn man Daten hat und nicht so recht weiß, was tue ich damit, ist eigentlich ein Anhaltspunkt dafür, dass vielleicht das Geschäftsmodell fehlt.
Insurtech to go. Themen dran zum Zukunft. Presented by Smile. Die Versicherung ohne Blabla.
Herzlich willkommen zu Insurtech to go. Heute die vierte Episode. Wir reden über Daten, wir reden über Customer Insights und ganz viel Spannendes mehr. Meine Gäste sind der Alexander Braun, Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität St. Gallen. Starten möchte ich aber zuerst mit dem Stefan Weber, Leiter IT und Business Transformation von Smile.
Der Stefan Weber ist Leiter in der IT und Business Transformation bei Smile. Mit seinem Team treibt er die Verwandlung vom Direktversicherer zum Insurtech-Unternehmen voran und macht Smile zu dem, was es ist, einem digitalen Vorreiter von der Schweizer Versicherungslandschaft.
Hallo Stefan, hoi.
Hoi Rino.
Stefan, bevor wir ins Themen eintauchen, schwarz oder weiss, ich gebe zwei Stichwörter und du sagst mir, entscheidest dich für eins.
Snowboard oder Skifahren?
Snowboard.
Maus oder Pad?
Maus.
Facebook oder Instagram?
Instagram.
Podcast oder Blog?
Blog.
Spaghetti oder Lasagne?
Spaghetti.
Spaghetti. Da komme ich mir etwa die vor bei den Versicherungen. Die haben einen Haufen Spaghetti, also einen Haufen Daten, mit wie einem Spaghetti-Teller ausgesetzt, statt so schön strukturiert wie Lasagne, oder?
Ja, das könnte man vielleicht manchmal so sehen von außen, wenn man Mühe hat, mit diesen Daten zu arbeiten. Aber ich glaube, wenn wirklich so ein Spaghetti-Teller hättest, dann hättest du auch einen Spaghetti-Teller in der IT und das wäre definitiv nicht das, was du willst.
Das ist gut, wir tauchen heute genau in das Thema ein, in den Spaghetti-Teller, in die Datenwelt. Business Transformation klingt sexy, das ist dein Job. Was kannst du mir erzählen, was ist dahinter? Was versteckt sich in der Business Transformation?
Business Transformation ist für mich, vor allem in unserem Kontext, geht es eigentlich darum, Technologie. Und ich sage extra Technologie und nicht IT, weil das mehr umfasst, zum Beispiel auch Daten. Es geht darum, Technologie ins Zentrum zu rücken als integraler Bestandteil vom Geschäftsmodell, folgendes auch von der Strategie und dann natürlich auch von der Organisation selber.
Du hast gerade das Stichwort gebracht, Daten. Ein wichtiger Punkt. Daten und so Data Analytics ist ja eigentlich in der Versicherungswelt ein uralter Zopf.
Das ist so. Ich habe meinen ersten Fuß in eine Versicherung gesetzt vor 13 Jahren und dort ist die Maturität, was versicherungstechnische Daten anbelangt, enorm gross gewesen. Also in der Disziplin Pricing, Produktgestaltung ist das wirklich ein fester Bestandteil gewesen von der Organisation. Von dem her, ja, ein alter Zopf.
Aber das langt ja heutzutage nicht mehr. Wir sind in einer komplett neuen Welt. Wir haben von Kundenzentriertheit. Jetzt brauchen wir das digitale Gold oder das Gold sozusagen, wie man sagt, Daten. Gleich Gold müssen wir jetzt auch viel mehr an der Kundenschnittstelle einsetzen, oder?
Ich habe vorher extra erwähnt, das versicherungstechnische Daten. Dort ist die Maturität sehr hoch im Umgang damit. Das heisst aber noch nicht, dass wirklich ein Mehrwert für den Kunden daraus generiert wird. Und da gehört sehr viel mehr dazu. Versicherungstechnische Daten tut man hoch aggregiert oft damit umgehen. Man redet dann irgendwie von Conversion-Zahlen oder Wachstumszahlen. Aber dort bist du noch nicht auf dem spezifischen Kunden drunter, oder? Und der Weg, dass du wirklich spezifisch auf den Kunden bezogen mit den Daten etwas für den Kunden kannst machen, wo er wirklich als Mehrwert wahrnimmt, der ist sehr lang. Da gehören mehrere Schritte dazu.
Jetzt sind wir ein bisschen wieder beim Spaghetti-Teller, den ich eingangs erwähnt habe, oder? Ich habe das Gefühl, ihr habt da einen Haufen Daten wie ein Spaghetti-Teller, dabei müssen eigentlich so wie eine Lasagne sehr, sehr schön strukturiert. Ist das eine Herausforderung, die du anpacken musst, genau die Lasagne herzubekommen?
Ja, das ist sicher eine der grossen Herausforderungen. Wenn du wirklich willst, spezifisch auf den Kunden reagieren und wie sagen, der meaningful Interaction, also wirklich für ihn, was für ihn etwas Gutes bedeutet oder für ihn etwas Gutes tun mit den Daten, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, oftmals liegt es auch daran, dass Daten vielleicht oftmals eine Disziplin ist im Projekt, wo nicht an vorderster Front ist, also wo nicht voll im Fokus ist. Das bedeutet, man baut Features, digitale Features und dass du nachher wirklich am Ende, wenn du das Feature gebaut hast und produktiv gebracht hast, die Daten, die du daraus kannst generieren, eigentlich so schön in einer Lasagne-Scheibe, wenn du so willst, platziert hast, das ist sicher eine Herausforderung. Das bedeutet, gerade in dem Fall zum Beispiel, dass in Projekten, wie du Daten erhebst, welche KPIs du definierst, was du nachher auch musst messen und wie du nachher damit umgehst. Das muss ein fixer Bestandteil sein von einem Projekt. Und wenn es das nicht ist, dann hast du eben Spaghetti.
Gut. Das müssen wir jetzt ein bisschen diskutieren. Ich nehme jetzt noch den Alexander ins Gespräch rein. Hallo Alexander, hi.
Hi, Rina.
Der Professor Dr. Alexander Braun ist Direktor vom Institut für Versicherungswirtschaft an der Uni St. Gallen. Seine Schwerpunkte liegen in dem Bereich der Innovation in der Versicherungswirtschaft. Er publiziert regelmäßig in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften und hat enge Beziehungen in der Unternehmenspraxis. Die Forschungs- und Lehrtätigkeit von Alexander sind auch schon mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet worden.
Du bist an der Universität St. Gallen im Thema Versicherung schon länger unterwegs. Was sind so die grossen Themenfelder, die du dich bewegst momentan?
Ja, also ich fasse das immer gerne zusammen unter dem Begriff Innovation in der Versicherungsbranche. Da gehören verschiedene Themenkomplexe dazu. Zum einen neue Risikotransferinstrumente, zum anderen Nachhaltigkeit und Klimarisiken, neue Geschäftsmodelle, aber natürlich auch neue Technologien und dort ganz besonders das Thema Daten.
Das ist jetzt das Thema, der Steffen hat vorher schon eingangs erwähnt, mit was für Herausforderungen er sich umschlägt mit dem Thema Daten. Versicherer sitzen auf Tonnen Daten, auch auf Tonnen Kundendaten. Ich habe einmal das Gefühl, sie wissen nicht genau, was tun mit dem. Wie siehst du das?
Ja, also wenn man das so, ich sage jetzt mal als neutraler wissenschaftlicher Beobachter von außen sich anschaut, dann fällt natürlich schon auf, dass gewisse Datenquellen bisher noch wenig angezapft werden. Oder man hat vor allem historische Daten in Versicherungsunternehmen. Aktuarielle Daten werden sehr stark verwendet zum Thema Tarifierung, Pricing, Risikomanagement. Der Stefan hat es ja vorhin schon auch gesagt, oder? Und dort ist man sehr stark. Da hat man in der Vergangenheit sehr stark Erfahrung geschöpft und aufgebaut. Und was eben weniger passiert ist, dass man Daten von außen mit einbezieht. Also zum Beispiel Echtzeitdaten aus IoT-Quellen, also Internet of Things, Geräten, verbundenen Geräten, die permanent über das Internet Daten senden oder eben aus sozialen Netzwerken oder von anderen externen Anbietern. Dort hat man noch Nachholbedarf, oder? Und dort zeigt sich auch, dass man in vielen Fällen noch vielleicht einfach auch noch nicht genau weiß, was für ein Geschäftsmodell baut man um die Daten herum, oder? Es ist immer, wenn man Daten hat und nicht so recht weiß, was tue ich damit, ist eigentlich ein Anhaltspunkt dafür, dass vielleicht das Geschäftsmodell fehlt dafür.
Ja. Also muss ich gerade kontra zum Stefan. Fehlt da jetzt Geschäftsmodell oder haben wir eins, wo auf Daten basiert?
Ich denke, wir haben eins, wo ganz stark auf Daten basiert. Aber es ist schon so, es ist wirklich ein langer Prozess, bis wir auch die Daten, wo wir jetzt ein bisschen ins Zentrum rücken, nämlich nicht die versicherungstechnischen Daten, sondern zum Beispiel externe Daten oder Daten, wo das Kundenverhalten aufzeigen, dass man mit denen auch so die Maturität steigt, wie man mit ihnen umgeht in der Organisation, ist wirklich einfach ein längerer Weg. Und ich glaube, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was wir damit machen sollen. Es hat einfach oft auch andere Hindernisse. Ich kann zum Beispiel ein Stichwort Legacy, IT-Legacy ins Spiel bringen, wo sehr viele Versicherungen halt haben. Und ein ganz konkretes Beispiel ist, wir haben natürlich Daten, wo ein Kunde anruft. Herr Müller ruft an. Und wir haben natürlich Daten, dass nachher ein Geschäftsvorfall davon gemacht wird. Was viele wahrscheinlich nicht haben, und dort fängt es dann eben an, ein Problem zu werden, ist, dass die Daten miteinander verknüpft sind und ich ganz genau weiss, der Kunde hat angeruft und nachher den Geschäftsvorfall ausgeführt. Das ist aber eine technische Grundlage, die du zuerst musst haben, dass du deine Data Analytics Abteilung oder Data Scientist drauf loslassen. Also ich glaube, In Data Analytics ist Maturität sehr hoch. Und wenn du ihnen Basis gibst und Datengrundlage, dann hat die Versicherung die Maturität, so mit diesen Daten etwas zu machen. Ich vermute, oder gerade bei uns, in unserem Kontext, schlägt es oft dann ein bisschen vorne weg, dass vielleicht auch die Grundlagen fehlen. Ja.
Alexander, müssen wir nicht sogar mit den Daten so weit kommen, dass man schon bevor der Kunde eigentlich etwas weiss, dass man als Versicherer jetzt in dem Beispiel andocken an das Bedürfnis?
Genau, also das ist ein super Beispiel, was du bringst, Rino, oder? Die Idee, in welche Richtung kann man das Geschäftsmodell ausbauen, um dann solche Daten eben nutzenbringend, also speziell nutzenbringend für den Kunden, aber auch für die eigene Organisation, dann einsetzen zu können. Und dort ist natürlich entscheidend, dass man mehr über den Kunden weiß. Also dass man über den Kunden informiert ist, in welcher Lebenssituation steckt er, welchen Vorsorge- und Risikoabsicherungsbedarf hat er konkret. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, oder das mit den traditionellen Daten, die Versicherer eigentlich bisher verwendet haben, nur schwer abzubilden, weil man den Kunden in der Regel ein- oder zweimal sieht, oder? Also in der Schadenversicherung bei Abschluss des Vertrages, typischerweise über einen Generalagenten oder einen Broker und dann hinten raus nochmal beim Schaden. Und zwischendrin passiert lange Zeit nichts, es sei denn, der Kunde wechselt. Und das bedeutet also, dass Versicherer einfach traditionell weniger Informationen und weniger Wissen über ihre Kunden hatten als andere Organisationen. Also zum Beispiel Retailer im Online-Bereich wie Amazon und andere, die natürlich sehr, sehr viel rauslesen können aus den Daten, die sie regelmäßig über ihre Kunden letzten Endes generieren. Und was du ansprichst, ist ganz klar, wenn man diese Daten verwenden kann, und Stefan hat auch gesagt, die Maturität im Bereich Data Analytics ist schon sehr hoch, also man hat die analytischen, technischen Fähigkeiten, um die Daten auszuwerten, dann ist eben die Frage, welches Geschäftsmodell baue ich? Und da ist die Antizipation vom nächsten Schritt beim Kunden eigentlich entscheidend, oder? Also ich mache mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel mit Retailern zusammenarbeiten kann und etwa wüsste, wie kauft der Kunde ein, lässt sich daraus vielleicht ableiten, welche Risikoklasse er ist, oder im nächsten Schritt zum Beispiel, wenn man weiß, der Kunde hat geheiratet, wenn man das also mitbekommt, oder erwartet ein Kind, dann kann man antizipieren, dass sich der Wohnraum vergrößern muss, sehr wahrscheinlich in näherer Zukunft. Das heißt, dass dann zum einen eine Finanzierung notwendig wird, aber wahrscheinlich eben auch eine größere Hausratsversicherung, eine Gebäudeversicherung, solche Dinge. Das heißt, man wäre eigentlich sozusagen vor der Kurve. Man würde schon erahnen, was kommt beim Kunde als nächstes, und kann dem Kunden natürlich dann auch zur Seite stehen in wichtigen Situationen im Leben, oder?
Das heißt Ecosystems, oder? Man muss in ein Ecosystem gehen. Nehme ich jetzt auch mal, das ist auch deine Ambition, Stefan. Ihr macht ja schon relativ viel in dem Bereich. Also ihr müsst dort hingehen, wo ihr eigentlich an Informationen herkommt, bevor ihr sie habt, oder?
Richtig. Also es sind zwei ganz gute Sachen angesprochen worden. Einerseits näher beim Kunden sein, Teil sein von seinem tagtäglichen Leben. Übrigens, wir machen das ganz stark über das Mobile, weil alle haben das Mobile im Sack. Sie haben das dabei, ist wie Fernbedienung vom täglichen Leben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist Ökosystem, wobei ich dort gerne auch Partnerschaften ins Zentrum rücken. Ich meine, Ökosystem ist so ein recht abstrakter Begriff, und schlussendlich geht es um Partnerschaften. Wenn ich an Daten möchte ankommen, wo der Kunde bei anderen Firmen hinterlässt, wie jetzt zum Beispiel bei einer Bank, dann braucht das eine Partnerschaft, wo vielleicht ein ganz klein anfängt und dann über die Jahre kann entwickelt werden, bis du wirklich dann am Ende einfach einen coolen Case hast. Am Anfang ist es vielleicht ein einfaches Vermitteln von Geschäften, aber dann hast du noch nicht wirklich den Mehrwert für den Kunden geschaffen. Also es ist wirklich ein langer Weg. Ja. Aber wir sind schon gut unterwegs, wie ich finde. Du hast ja auch mit dem Aniello Lena mal geredet, der das Thema bei uns treibt. Und ich finde, wir haben einen guten Ansatz. Wir reden eigentlich nicht über Ökosystem oder ob wir Orchestrator sein oder nicht. Bei uns steht Partnerschaft im Zentrum, und ich bin überzeugt, wenn man verschiedene Partnerschaften hat mit interessanten Firmen und die über Jahre pflegt und vielleicht auch die Integration immer mehr erhöht, also immer mehr mit diesen Zusammenschaft, dann kommen irgendwann wirklich die Cases raus, wo cool sind und am Schluss für den Kunden Mehrwert bringen. Ja.
Jetzt könnte vielleicht ein Hindernis sein, das ist nicht der Kunde, wenn er sagt, meine Daten kriegst du nicht. Weil letztendlich sind es meine Daten. Ich möchte wissen, was mit meinen Daten passiert. Also jetzt müssen wir so, ich nenne es mal aus ethischer Sicht, oder Data, Digital Ethics, oder? Alex, ist da nicht auch eine Gefahr dahinter, dass vielleicht sogar letztendlich ein Regulator kommt und sagt, hey, no. Also das ist eigentlich recht auch ein nicht ganz ein einfacher Prozess.
Ja, sicher. Vor allem eben in der Assekuranz, wo wir doch nochmal mit anderen Daten zum Teil arbeiten, als das im E-Commerce der Fall ist, oder? Also man muss nur an Krankenversicherung denken, wo sehr sensitive Daten unterwegs sind, wo man über den Kunden und seine Krankheitshistorie viel weiß. Im Bereich der Lebensversicherung muss sich der Kunde im Underwriting sehr stark öffnen. Und andere Beispiele, oder? Und das heißt also, ja, Ethik spielt eine große Rolle. Die Anforderungen an den Datenschutz auch in der Assekuranz sind sicherlich höher zu setzen als in anderen Branchen, weil die Daten einfach entsprechend wichtiger und sensitiver sind. Und entsprechend muss man sich überlegen, wie gestaltet man das Thema. Ich glaube aber auch, dass es eine große Chance bietet, weil man muss letzten Endes Modelle entwickeln, in denen man dem Kunden zum einen was anbieten kann, dass er sagt, er ist bereit, die Daten zu teilen. Also irgendwo ein Mehrwert. Der Kunde muss diesen Mehrwert auch erkennen. Weil wenn es nur um einseitigen Datentransfer geht, dann wird der Kunde sagen, ja, sorry, aber was springt für mich dabei raus? Oder? Das heißt, das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist die Riesenchance in Europa wahrscheinlich, dass wir gegenüber Anbietern aus anderen Räumen der Welt, also zum Beispiel aus Asien oder den USA, dass wir per se schon höhere Datenschutzstandards haben und dass das für uns gerade auch in der Assekuranz die Chance sein könnte, dass wir uns als ja, Safekeeper von Daten etablieren. Oder? Das ist heute noch schwer vorstellbar, weil der Kunde dann doch häufig auch ein gewisses Misstrauen hat gegenüber den Versicherern, vielleicht befürchtet, oh, da wird mir die Prämie erhöht, wenn ich zu viel Preis gebe, oder wenn ich also diese Informationsasymmetrie, die man eigentlich hat, auf Seiten der Versicherer gegenüber dem Versicherten, wenn man die abbaut und da hilft, dann erhöht man mir die Prämie. Also es sind sicherlich Vorbehalte da, aber wenn man das ins Gegenteil verkehrt und sagt, wir bauen eine Assekuranz, die bei den Kunden auch dafür steht, dass man diesen Unternehmen die Daten anvertrauen kann gegenüber einem Google oder Amazon oder was auch immer, wo ich überhaupt gar nicht weiß, oder Facebook, was hinten raus mit meinen Daten eigentlich passiert oder wo die meisten Kunden eigentlich gar nicht informiert sind, wie wird mit den Daten umgegangen, dann sehe ich eben da auch große Möglichkeiten für die Assekuranz in der Zukunft.
Also der grosse Wert von einer Versicherung ist eben der Trust eigentlich, das genau. Vertrauen, oder? Ja. Wo man auch viel stärker könnte ausspielen könnte, wenn man es eben nicht missbräuchlich macht. Stefan, habt ihr einen Case, wo ihr schon wirklich versucht, mit Daten vom Kunden immer Mehrwert zu generieren, so als Gegenzug, der Kunde gibt mir Daten, dafür kriegst du das und das über?
Ja, es gibt ganz einfache Beispiele. Wenn du bei uns Offerten rechnest, versuchen wir dir mit deinen Daten Vertrauen zu schenken, dass das, was du jetzt gerade machst, das Richtige ist. Das bedeutet, du gibst dein Fahrzeug ein, sagen wir mal eine Motorfahrzeugversicherung, dein Audi ein und dann sagen wir dir, hey, schau, 40% der Zürcher Audi-Fahrer nehmen diese Deckungen. Das ist schon mal ein Ansatz, wo ich dir im Offerterstellungsprozess irgendwie das Vertrauen schenke, ah, ich mache gerade das Richtige. Wir gehen momentan noch ein Stück weiter und Vertrauen vom Kunden, dass wir mit den Daten richtig umgehen, ist wirklich ein wichtiges Stichwort. Wir haben gelernt, Transparenz hilft. Wir haben zum Beispiel im Sommer ein Freemium-Modell lanciert, wo er wirklich, und das ist völlig transparent, seine Daten angibt. Er darf dafür Services nutzen. Und wir schreiben ganz klar her, hey, wir verwenden deine Daten, wir arbeiten mit diesen Daten, du kannst sie uns geben. Wir geben dir Services und Mehrwert. Er kann sie aber natürlich auch wieder zurückziehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Man muss wie on-off können machen und das auch wieder abbrechen, das Ganze. Aber ja, wir machen wirklich spannende Sachen auch. Das andere ist Meaningful Interaction zum Beispiel. Früher hat man sogar Gießkannenprinzip mal ein Newsletter rausgeschickt. Und das ist in seltenen Fällen meaningful für den Kunden gewesen. Was wir jetzt gerade machen, sind wirklich auf den Kunden, jetzt spezifisch auf den Kunden bezogen, Nachrichten verschicken, die ihm könnten helfen. Manchmal sind Sachen, ja, möchtest du nicht nur die Deckung, die ist sinnvoll für dich, das ist der Klassiker. Auf der anderen Seite gibt es aber auch spannendere Sachen. Wieso soll ich einem Kunden, wo heute ein älteres Fahrzeug hat, das immer älter wird, nicht mitteilen, du hast ein Vollkasko, schliess doch die aus. Ist jetzt klassisch etwas, wo jeder Versicherungsexperte dich würde anschauen und denken, spinnst du sicher richtig, nicht, das vernichtet Prämien. Aber das ist meaningful. Dann schaust du auch, dass es so, dass es für den Kunden einen Wert hat und dass er dir Vertrauen schenkt, oder?
Aber habt ihr den Mut dazu? Also jetzt mal auf lange Frist, wenn man so partizipiert, das heisst, du wirst ja gemessen auf Ende Jahr, oder? Wie viel Abschluss, wie viel Umsatz, whatever. Da gehst du ja auch ein bisschen das Risiko ein, dass vielleicht jetzt mal ein paar Kunden sagen, ah, cool, jetzt tun wir mal, durch das haben wir eine Prämienreduktion, wo dann natürlich vielleicht der CEO sagt, oh, scheisse, wir haben dann nachher vielleicht unsere Ziele nicht definiert.
Es braucht Mut, wir haben den.
Gut, das bin ich gespannt. Wie sieht denn so ein Versicherungsprodukt jetzt für dich, Alex, aus im 2030? Basierend auf Daten. Also, wir haben eigentlich, was ich jetzt gelernt habe, oder? Wenn du mit Daten möchtest arbeiten, musst du auch ein Geschäftsmodell haben. Letztendlich basiert wahrscheinlich auch die Innovation in Zukunft auf Daten oder jetzt schon. Mhm. Wie müsste so ein Produkt aus deiner Sicht aussehen? Oder wohin geht es wirklich konkret? Was du siehst aus der Forschung raus?
Ja, ist natürlich also eine schwierige Frage, oder? Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, oder? Ob das genauso kommen wird, kann man nicht sagen. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Baustein wird das Thema Embedded Insurance sein, oder? Das heißt also, überall dort, wo der Kunde sich eigentlich ungern mit dem Thema Deckung und Versicherung auseinandersetzt, hilft es ihm sehr stark weiter, wenn die Versicherungsdeckung eben in ein größeres Bündel von Leistungen eingebettet ist, deswegen auch Embedded Insurance. Oder? Wir sehen jetzt ja gerade in den letzten 1 bis 2 Jahren auch in der Schweiz relativ stark das Thema Abo-Modelle zum Beispiel im Bereich Motorfahrzeug kommen. Das heißt, dass der Kunde einen monatlichen Betrag, einen fixen Betrag bezahlt, dafür Fahrzeuge, also eigentlich Mobilität nutzen kann. Und dort ist eigentlich alles eingeschlossen, was dazugehört. Das heißt, die Finanzierung des Fahrzeugs, die Wartung, also Pneuwechsel, ähnliche Dinge, der Unterhalt, alles, was mit Steuern und eben auch Versicherung zu tun hat, oder? Und das bedeutet, wenn ein Kunde diesen Weg geht, und da deuten natürlich einige Studien und auch Prognosen darauf hin, dass das Thema im Bereich der Mobilität, wir reden ja auch mit anderen Branchen, zum Beispiel den OEMs, also den Automobilbauern, dass das im Bereich der Mobilität stark an Bedeutung gewinnen wird die nächsten Jahre, dass dann diese Kunden für den originären Motorfahrzeugversicherungsmarkt eigentlich nicht mehr verfügbar sind. Denn die schließen das Abo ab und da haben sie die Versicherungsdeckung drin und die suchen keine Standalone-Motorfahrzeugversicherung mehr. Oder weder über Comparis noch direkt bei Generalagenten oder Brokern oder Ähnlichem. Oder? Das heißt also, dieses Thema wird ein ganz großes sein. Also ein Teil des Versicherungsmarktes der Zukunft wird sicherlich so aussehen, dass man über, du hast es vorhin angesprochen, Ökosysteme, Stefan hat zu Recht gesagt, Partnerschaften, ist eigentlich ein sehr guter Begriff dafür, dass man über Partnerschaften mit Unternehmen aus ganz anderen Branchen zum Teil, also eben auch Mobilitätsanbietern, langfristige Beziehungen eingeht, die einem ermöglichen, diese Deckung platzieren zu dürfen im Gesamtmodell. Oder? Also ich glaube, dass das relativ klar sich zum jetzigen Zeitpunkt abzeichnet und auch Sinn ergibt aus Sicht des Kunden, dass man einfach mit diesen Themen sich nicht mehr im Detail beschäftigen möchte, sondern einfach das Bündel abschließt, oder?
Absolut, oder? Und dann geht es auch der Weg hin, make insurance sexy. Was ist denn so der nächste Schritt bei euch, bei Smile, wo eben make insurance sexy, wo eben mir plötzlich sagt, Versicherung Rino, deine Deckung ist zu hoch, du musst weniger Prämie zahlen nächstes Jahr?
Bei uns geht der nächste Schritt auf die eine Seite nach innen gerichtet. Das ist weniger spannend, aber alles um Skalierung. Wirklich effizienter zu werden und dann kommt dann plötzlich auch der Kunde ins Spiel. Wenn wir effizienter werden, haben wir weniger administrative Sachen zum Erledigen und können uns mehr auf den Kunden fokussieren, ich will es mal so sagen. Also Convenience für den Kunden schaffen. Im Leben mit der Versicherung, und ich bin ganz bei dir, Alex, sage, ich will sich niemand mit der Versicherung beschäftigen, das ist so. Aber das Leben mit ihm einfacher zu machen. Und wir gehen ja schon ein bisschen einen anderen Ansatz mit der Smile. Embedded Insurance ist unbestritten etwas, wo sich in die Richtung entwickelt. Das ist ohne Frage so. Wir als Smile möchten schon ein Teil sein vom alltäglichen Leben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vom Leben vom Kunden. Es geht in eine richtige Lifestyle-Brand. Was dann vielleicht die andere Entwicklung ist im Markt, nicht im Versicherungsmarkt, aber generell, dass man heute einfach sieht, dass Lifestyle-Brand wirklich etwas ist, was die Kunden gerne haben, dass sie sich mit dem Brand können identifizieren können. Ist aber auch ein langer Weg. Du musst so auch können transportieren, für was eine Marke steht. Und das muss wirklich etwas werthaltig sein. Wir gehen den Weg, wir gehen aber genauso den anderen Weg. Ich finde, es schließt sich nicht gegenseitig aus. Mhm.
Ganz kurz, jetzt sind wir schon fast am Ende. Alex, Love Brands bei einer Versicherung, realistisch oder nicht realistisch?
Ja, also schwierige Frage, oder?
Ja, du bist der Gescheite da, der Professor.
Genau, nein, grundsätzlich würde ich es nicht ausschließen. Und zwar eben, der Stefan hat sehr gut beschrieben, wie es funktionieren kann, oder? Das heißt, mit der reinen Versicherung als Produkt nicht, oder? Also das heißt, da sprechen wir über Commodity, das wird extrem engmaschiges Geschäft in Zukunft sein, vermutlich embedded und so weiter. Was man tun muss, ist eben genau dieses Drumherum aufbauen, also den Brand erweitern, über die reine Versicherungsdecke hinaus, sind wir wieder beim Thema Ökosysteme oder Partnerschaften. Dazu gehört eben, dass man dem Kunden Leistungen anbieten kann, die weit weg von dem klassischen Versicherungskerngeschäft liegen, zum Beispiel auch im Bereich der Prävention. Also wenn ich den Kunden begleiten kann in verschiedenen Lebensphasen und ihm einen ganz besonderen Mehrwert biete, indem ich ihm den Schaden verhindere. Ja, das ist immer die erstbeste Lösung. Versicherung ist immer noch die zweitbeste Lösung, weil dann ist der Schaden schon passiert. Wenn man die Kunden fragt, ist klar, was der Kunde möchte, oder? Wenn man in die Richtung zum Beispiel erweitern kann, das Vertrauen erwirbt, dass der Kunde auf bestimmte Marken setzt als Partner, in diesem ganzen Thema Risiko, persönliches Risikomanagement oder personalized risk management, denke ich, gibt es große Möglichkeiten. Und dann natürlich alles, was Verzahnung mit anderen wichtigen Leistungen auch im Bereich der Finanzbranche ist, also zum Beispiel mit Banken, wenn man eben Finanzierung und Versicherung aus einer Hand anbieten kann. Ich weiß, das Thema Bankassurance heißt es neu oder früher Allfinanz.
Genau.
Ja, es wird immer kritisch gesehen, weil es mehrfach gescheitert ist in der Vergangenheit. Aber man muss eben auch sehen, es gibt Märkte auf der Welt, wo das gang und gäbe ist und schon immer funktioniert hat, oder? Also ich denke, auch da werden wir eine Renaissance sehen, weil es für den Kunden in gewissen Bereichen einfach Sinn ergibt, diese Leistungen im Bündel oder aus einer Hand zu beziehen, oder? Und ich denke, wenn man dort ansetzt und dann Stück für Stück diese Marke von einer Versicherungsmarke ausbaut zu, du hast gesagt, Lifestyle oder einfach, ich sag mal, einer breiteren Markenkern, oder? Nicht nur diesen engen Absicherung des Risikos, sondern eben mehr als das, dann denke ich, kann das schon einen gewissen Sexappeal haben, um es jetzt mal so zu sagen.
Gut, sind wir gespannt. Wir sind am Schluss ganz kurz, wir sind ja am Jahresend ganz kurz. Auf was freust du dich am meisten 2022, Alex?
2022, ja, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich habe mir noch gar keine genauen Gedanken gemacht. Vielleicht etwas mehr Zeit für Forschung zu haben. Ja, okay. Es war dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht ganz so einfach. Klappt wahrscheinlich dann besser. Und ja, mein guter Vorsatz wäre, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
Gut, dann drück mir die Daumen, dass du es herbekommst. Stefan, auf was freust du dich 2022 am meisten?
Ich weiss nicht, ob es eintrifft, wo ich mich sehr würde darüber freuen, ist, wenn wir wieder mehr können, physisch beieinander sein im Geschäft. Ich habe schon gemerkt, dass das viel auch auslöst bei uns und dass die wirklich guten Sachen, die wir machen, dann passieren, wenn man auch physisch zusammen ist. Das ist sicher ein Ding, bei mehr Zeit für die Familie kann ich mich immer anschliessen. Das kann man nie mehr oder zu viel machen.
Ihr seid einfach Workaholics oder einfach Fan von dem, was ihr macht und Freude beim Arbeiten. Das habe ich auch gespürt im Gespräch, wieder viel gelernt. Danke vielmals, das war die vierte Episode. Danke Stefan, danke Alex.
Danke.
So, das war also die vierte Episode. Wie immer haben wir wieder viel gelernt. Im nächsten Tag ist dann nachher der Chef himself dabei, der Pierangelo, der CEO von Smile. Mal schauen, ob er eigentlich eher so ein bisschen Revolution oder auf Evolution steht. Wir werden es hören. In 4 Wochen wieder auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt's gut, bleibt gesund. Ciao.